Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute freue ich mich sehr, mit Frau Privatdozentin Christine Koch aus Frankfurt plaudern zu dürfen. Christine, erstmal, ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam uns über ein onkologisches Thema austauschen dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast. Das hat mich wirklich sehr gefreut, Heiner. Und es ist ja auch ein ganz interessantes Thema, glaube ich, das wir uns vorgenommen haben heute.
Ja, ich möchte Christine Koch kurz vorstellen. Ich kenne sie vor langer, langer Zeit, weil sie hier natürlich ihre Wurzeln in der Medizinischen Hochschule Hannover hatte, dann vor vielen Jahren nach Frankfurt weitergezogen ist. Dort ist sie oberärztlich tätig, leitet eine interdisziplinäre onkologische Ambulanz in der Medizinischen Klinik 1 bei Herrn Zeuzem, wo die GI-Onko insgesamt von Herrn Toyan geleitet wird. Christine, vielleicht kannst du am Anfang gleich mal kurz besprechen, wie ihr die GI-Onko in Frankfurt organisiert habt und was so dein Alltag ist.
Die Schwerpunktleitung hat der Professor Trojan, der die gastrointestinale Onkologie da in Gänze leitet. Da das aber natürlich viel Arbeit ist und wir viele Patienten sehen, haben wir das ein bisschen auf verschiedene Schultern verteilt. Das heißt, ich bin hauptsächlich in der normalen Sprechstunde tätig. Und du hattest gerade schon gesagt, das ist eine interdisziplinäre Sprechstunde. Mhm. Das bedeutet, dass wir auch die Chirurgen mit dabei haben. Wir haben eine Kollegin aus der Chirurgie, die Frau Dr. Pession ist das momentan, die auch einen Tag Sprechstunde macht bei uns und Patienten auch sieht im Rahmen der Chemotherapie und zur Nachsorge, zur Befundbesprechung und so weiter. Und das ist wirklich extrem angenehm. Das ist historisch so gewachsen, weil man dann eben immer einen Ansprechpartner hat bei chirurgischen Fragestellungen und tatsächlich diese Zusammenarbeit in der gastrointestinalen Onkologie ja ohnehin sehr, sehr eng ist, weil wir sehr viel natürlich mit unseren Chirurgen zusammenarbeiten. Und es dadurch tatsächlich auch zumindest in diesem Bereich räumlich sehr nah ist. Ich empfinde das als wirklich extrem angenehm. Wir sehen Patienten mit allen gastrointestinalen Tumoren des gesamten Gastrointestinaltraktes. Wir haben das nicht tageweise oder personenweise aufgeteilt, sondern tatsächlich sieht jede Entität. Und wir haben noch eine separate Studienambulanz, in der wir dann Patienten im Rahmen von klinischen Studien betreuen. Die ist räumlich tatsächlich getrennt. Auch das hat sich so ergeben. Aber insgesamt ist das doch ein ganz vielfältiges Bild.
Finde ich ein ganz wichtiges Beispiel, was du hier bringst. Wir wollen ja Viszeralmedizin leben und gerade der enge Austausch mit unseren chirurgischen Partnern ist da natürlich essentiell. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man ja Shortcut im Alltag, wir kennen unsere Freunde, aber wenn der wirklich im gleichen Zimmer nebenan sitzt, dann ist das sicherlich von Vorteil. Vielleicht, bevor wir jetzt in das eigentliche Thema gehen, nochmal ganz kurz, wie habt ihr euch organisiert? Habt ihr eine Tumorkonferenz pro Woche? Habt ihr das entitätsspezifisch aufgeteilt? Wie läuft das in Frankfurt?
Also es gibt eine gastrointestinale Tumorkonferenz tatsächlich für alle gastrointestinalen Tumorerkrankungen und auch in seltenen Fällen mal viszeral, medizinisch, interdisziplinär zu besprechende andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel bestimmte Pankreaserkrankungen, chronische Pankreatitiden, wo es um operative Eingriffe geht. Die Patienten können dort auch vorgestellt werden. Dann haben wir ein sogenanntes Leberboard. Da ist eine Dreiteilung. Im ersten Teil des Leberboards werden LTX-assoziierte Patienten besprochen, also vor oder nach Lebertransplantation, Frage nach Evaluation. Das ist dann nach den Richtlinien der Bundesärztekammer besetzt mit den entsprechenden Personen, die anwesend sein müssen. Dann werden dort Patienten besprochen, die leberassoziierte Erkrankungen haben, die interdisziplinär besprochen werden sollen. Zum Beispiel Frage nach einer Tippsanlage ist so ein ganz, ganz klassischer Vorstellungsgrund dort. Aber eben auch Patienten mit hepatobiliären Tumoren, die auch dann in der anderen Tumorkonferenz vorgestellt werden können. Da wir aber tatsächlich 45 bis 50 Patienten pro Tumorboard haben und es entsprechend lange dauert, ist es sinnvoll, das aufzuteilen. Und dann haben wir alle 14 Tage noch am Nachmittag das neuroendokrine Tumorboard. Da werden Patienten mit neuroendokrinen Tumoren vorgestellt, aber auch Schilddrüsenkarzinome und auch hier endokrinologische Krankheitsbilder, die auch hier interdisziplinär besprochen werden sollen. Zum Beispiel unklare Nebennierenraumforderungen, die nach der entsprechenden Leitlinie vorgestellt werden müssen. Oder neben Schilddrüsenraumforderungen, Schilddrüsenknoten mit Frage nach Resektion, Patienten mit einem Morbus Basedow vor einer Radiojodtherapie, also etwas, was tatsächlich eigentlich endokrinologisch, nicht onkologisch ist, aber eben eine interdisziplinäre Absprache erfordert.
Damit hast du die perfekte Überleitung geschafft zu unserem Thema heute, wo es eben um diese neuroendokrinen Tumore geht. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen auf so einer virtuellen Patientenreise, auch für vielleicht für die Kollegen, für die jetzt GI-Onkologie, man das macht im Alltag mit im stationären Bereich, aber wo das jetzt nicht absolutes Kernthema ist. Wenn du nochmal erstmal ganz banal die Basics, die Begrifflichkeiten klärst, NET versus NEC for Dummies, wenn du da uns mal anfangs mitnimmst mit diesem ersten Punkt.
Ja, also NET ist der neuroendokrine Tumor und NEC ist das neuroendokrine Karzinom. Mhm. Das ist tatsächlich etwas verwirrend, denn tatsächlich gehören alle diese Tumoren zu den malignen Erkrankungen. Das sind alles Krebserkrankungen, die metastasieren können und die auch schwer verlaufen und die auch zum Tode führen können. Allerdings haben Patienten mit einem neuroendokrinen Tumor eine deutlich andere und zwar in aller Regel bessere Prognose als Patienten mit einem neuroendokrinen Karzinom. Diese Begrifflichkeit ist 2017 nochmal geschärft worden. Man kennt aus dem Alltag diese Einteilung in G1, G2, G3 Tumoren. Das ist das histologische Grading, was hier eine Rolle spielt. Und diese G3-Tumoren, also Patienten, die eine hohe Proliferationsrate ihres Tumors haben, das können wir sicherlich gleich auch nochmal besprechen, die sind in den letzten Jahren nochmal unterteilt worden in zwei separate Gruppen. Und damit kommt man dann zu NET versus NEC. Das heißt, es gibt Patienten, die einen schnell leer wachsenden Tumor haben, also einen G3-NET, und Patienten, die einen G3-NEC haben mit C. Und das ist tatsächlich eine ganz relevante Unterscheidung im Alltag, die therapeutisch relevant ist.
Und wie werden die unterschieden?
Tja, das ist eine sehr pathologische Frage tatsächlich. Also einmal ist es der Ki-67-Index, der berühmte. Das ist also eine immunhistochemische Färbung, die man macht, um den Proliferationsgrad des Tumors zu bestimmen. Das ist eine ganz einfache Färbung, keine molekulare Analyse, sondern das kann tatsächlich jeder Pathologe. Die gibt das Grading an des Tumors und dann geht es um die Morphologie. Und das ist etwas, was der Pathologe dann explizit mitteilen muss, ob es eher eben aussieht wie ein gut differenzierter Tumor, also ein NET, oder ein schlecht differenziertes neuroendokrines Karzinom. Diese beiden Informationen müssen enthalten sein. Und das ist tatsächlich gleich der erste absolute Knackpunkt bei der Diagnostik, denn das ist ganz schwierig. Also auch Pathologen untereinander sagen, dass es ein hohes Maß an Fehldiagnosen gibt und dass man eigentlich bei jedem G3-Tumor eine referenzpathologische Begutachtung einfordern sollte. Das ist im Alltag sicherlich schwierig umzusetzen. Wir machen das auch nicht ganz konsequent, muss ich sagen. Mhm. Es gibt aber große retrospektive Fallserien, die zeigen, wie hoch da tatsächlich die Diskordanz zwischen unterschiedlichen Pathologen ist.
Und sind immer die Pathologen schuld oder kann sich auch so eine Biologie ändern? Also jetzt, wenn ihr jetzt jemanden überwiesen kriegt, ist auswärts punktiert worden und dann wird irgendwie G3 Neuroendokrin euch überwiesen, piekst ihr nochmal, verlasst ihr euch auf die Histologie, lasst ihr euch das zuschicken und in Frankfurt nochmal neu begutachten? Wie geht ihr damit um?
In Zweifelsfällen machen wir das, dass wir uns das nochmal zuschicken lassen und das nochmal zweit begutachten, je nachdem, woher dieser Patient kommt und auch je nachdem, ob das jetzt wirklich ein Grenzfall ist, wo man sagt, das ist irgendwie diskordant zum Beispiel zum Wachstumsverhalten des Tumors. Dann würden wir das sicherlich nochmal zweit begutachten lassen. Die Biologie ändern kann sich, das ist tatsächlich ein hochinteressantes Thema, was jetzt aber sicherlich nicht mehr die absolute Basisdiagnostik ist. Die Biologie kann sich ändern unter der Therapie. Das heißt, Patienten haben ja ganz häufig einen sehr, sehr, sehr langen Krankheitsverlauf, Gott sei Dank, bekommen sehr viele verschiedene Therapien nacheinander, haben Therapiepausen. Und hier drunter sieht man tatsächlich bei vielen Patienten, dass sich das Wachstumsverhalten dieser einzelnen Tumorherde, häufig sind es ja Lebermetastasen, die die Patienten haben, ändert. Und wenn man dann nochmal reinpiekt, dann sieht man tatsächlich durchaus eine Änderung des Ki-67-Index und auch manchmal eine Änderung von einem neuroendokrinen Tumor zu einem neuroendokrinen Karzinom.
Und nochmal jetzt diagnostisch, also jetzt Patient fällt auf mit einem neuroendokrinen Befund im Rahmen einer Abklärung eines Leberherdes. Was steht dann an weiterer Diagnostik an? Oben, unten spiegeln? Wann brauchen die irgendwelche PET-CTs mit spezifischen Markern oder nur FDG? Reicht ihr ein CT? Wie ist der diagnostische Algorithmus?
Der Pathologe kann meistens aus so einer Leberbiopsie schon sagen, ob das jetzt eher nach einem Lungennet oder eher pankreatikobiliär oder eher intestinal aussieht, weil das Ganze normal immunhistochemisch nochmal gefärbt wird mit den entsprechenden Markern. Oben, unten spiegeln immer natürlich, wobei man auch da sagen muss, die meisten Tumoren sitzen eben nicht im Magen, Ösophagus oder im Dickdarm, außer bei den G3-Tumoren, da ist eine Häufung im Kolon, Rektum, im Ösophagus, sodass man das oft in der Spiegelung nicht sieht. Nichtsdestotrotz sitzen eben viele der Dünndarmnet doch im terminalen Ileum, und wenn man sich diesen Bereich anschaut und es eben nahe genug an der Iliozirkalklappe liegt, dann sieht man diese Tumoren eben auch bei der Koloskopie. Das gehört aber natürlich dazu, weil es eben eine schnelle und relativ komplikationsarme Diagnostik ist. Eine Schnittbildgebung ist ein weites Feld. Eine PET-CT ist sicherlich absolut sinnvoll, je nach Ki-67-Index wieder, weil wir wissen, dass der Besatz mit Somatostatin-Rezeptoren, den man braucht, um eben in einer Somatostatin-Rezeptor gerichteten PET-CT einen Nachweis zu bringen, also die klassische Dota-Toc, Dota-Tate, PET-CT, je nachdem, was der Nuklearmediziner nutzt, dass dieser Rezeptorbesatz abnimmt mit geringer werdender Differenzierung oder mit höher werdendem Ki-67-Index. So, also andersrum ausgedrückt, je höher der Ki-67-Index ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das im PET-CT, also im SSTR gerichteten PET-CT, anreichert. Mittlerweile ist es so, dass über den ASV, so wie wir das machen und wahrscheinlich die meisten großen Kliniken, dass diese PET-CT erstattet wird von den Krankenkassen. Da gibt es bundeslandspezifische Unterschiede, aber tatsächlich sollte das in aller Regel erstattet werden, wenn man das macht, als Diagnostik vor einer geplanten kurativen Resektion oder auch zum initialen Ausbreitungsdiagnostik wird das auch erstattet. Ja. Und gerade beim NET auch zur Vorbereitung einer PRRT.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da machst. Und das war ja, wann ist das eingeführt worden? Vor 3 Jahren, glaube ich. Zumindest bei uns hier in Niedersachsen, dass das über ein ASV abrechenbar ist, was ja wirklich ein Gamechanger ist, viel einfacher ist. Man muss nicht 27 Anträge schreiben.
Genau.
Und da sollten sich vielleicht diejenigen, die jetzt nicht an einem primären Netzzentrum arbeiten, auf jeden Fall informieren, weil das eine Option ist, die hier und da immer noch verpasst wird, die ja wirklich sinnvoll ist. Stimmst du dem zu?
Ja, genau. Also tatsächlich ist es viel einfacher geworden, das zu machen, wie du schon gesagt hast. Früher haben wir für jeden Patienten einen Antrag schreiben müssen. Manche sind dann ausgewichen und haben das stationär gemacht. Das war bei uns nicht möglich, sondern wir haben das eben beantragt. Und seitdem es da ist, also bei uns ist es seit Sommer 22 ist es so, dass wir das machen können, hat sich da vieles, vieles erleichtert, denn die Diagnostik ist einfach besser. Eine klassische CT mit Kontrastmittel ist gut, aber nicht das Beste, weil tatsächlich auch gerade die hepatische Tumorlast in der CT im Vergleich auch nur zur MRT deutlich unterschätzt wird. Wir hatten mehrere Patienten, natürlich entwickelt sich da die Technik auch weiter und das ist jetzt viele Jahre her, aber wir hatten mehrere Patienten, bei denen das Ausmaß auch vor einer geplanten Resektion zum Beispiel in einem Maße unterschätzt wurde, dass dann der Patient doch nicht resektabel war, was sich leider erst bei der OP rausgestellt hat. Das sollte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und da hilft es, dass die PET-CT da jetzt in diesen Fällen erstattet wird. In der MRT ist deutlich besser. Das heißt, wenn man keine PET-CT zur Verfügung hat, dann sollte man insbesondere zur Leber- und Abdomendiagnostik eine MRT machen lassen. Aber wie gesagt, an die PET-CT kommt man eigentlich mittlerweile über den ASV sehr gut ran. Ich denke auch, dass die Anzahl der Geräte so weit zugenommen hat, dass man das sicherlich irgendwo wird leisten können. Und für den Patienten ist es die sicherste Diagnostik, einfach weil man mehrere Fragen beantworten kann. Ja, sie haben einerseits dann die Information, also wie viele Metastasen der Patient hat, ob dieser Patient dann resektabel ist. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es eben auch eine vorbereitende Untersuchung für den Rezeptorbesatz vor einer möglichen Peptidradiorezeptortherapie.
Und damit hast du den nächsten perfekten Übergang geschafft, wo wir zu diesen verschiedensten Therapieoptionen kommen. Und vielleicht fangen wir mal an und jetzt gehen wir mal wirklich durch. Wir hangeln uns von G1, 2, 3 zu den Next mal hoch. Wann muss ich überhaupt welche Therapien machen? Bei welchen Patienten kann ich auch, wenn die Diagnose NET ist und ich da irgendwie ein Ki-67 von, was weiß ich, 1 oder 2 habe, wo die Patienten ja dann fragen, wenn Komorbiditäten sind, muss ich das wirklich rausschneiden, wenn da viele Sachen sind? Wann ist der Übergang zu irgendwelchen Systemtherapien, wie immer sie geartet sind, wenn du uns auch hier mal von 1, 2, 3 dann zum Neck mitnimmst. Fangen wir mit 1 an.
Also das waren jetzt sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal vorne anzufangen. Ja. Tatsächlich ist es so, dass die Dringlichkeit der Therapie sich natürlich nach der Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors richtet. Ich denke, das ist banal und man muss auch ganz viele Patienten gar nicht behandeln. Mhm. Also Patienten, die einen langsam wachsenden Tumor, also G1 haben, das heißt Ki67 unter 3%, da kann man bei ganz vielen Patienten auch abwarten. Mhm. Es gibt ein paar Fälle, wo eine Operation empfohlen ist und auch zumindest in großen retrospektiven Datenbankanalysen das Überleben verbessert. Das sind die Dünndarm-NET mit einem Tumor, der am Dünndarm sitzt, weil diese Patienten häufig eine ausgeprägte Stroma-Reaktion haben. Große Lymphknotenmetastasen, die lokoregionär zu einer Ileus- oder zumindest zu einer Subileus-Symptomatik führen können. Deswegen wird bei Dünndarm-NET, sofern der Patient operabel ist, funktionell operabel ist, die Resektion dieser neuroendokrinen Tumoren empfohlen. Aber nicht, weil der Tumor so maligne wäre, sondern weil der eben lokal Komplikationen machen kann. Mhm. Das heißt, da ist eine Operation sinnvoll. Grundsätzlich würde man versuchen, wenn Lebermetastasen da sind und die resektabel sind, diese Lebermetastasen zu resezieren. Das Problem ist aber häufig, dass das eine miliare Lebermetastasierung ist mit unzähligen kleinsten Herden, die nicht resektabel sind. Bei Pankreas-NET ist es so, dass es momentan eine große weltweite Beobachtungsstudie gibt, die meines Wissens noch läuft, die ESPEN-Studie, wo geschaut wird, wo die Schallgrenze ist für eine Resektion, also ob man zum Beispiel Pankreas-NET unter 2 cm resezieren muss oder nicht. Die Zwischenauswertungen sagen, man muss es nicht operieren, man kann die Patienten watchen und waiten. Der andere häufige Fall sind Patienten mit einem Appendix-NET, häufiger Zufallsbefund nach einer Appendektomie. Patient kommt ganz klassisch mit einer Blinddarmentzündung in die Notaufnahme und dann findet man einen inzidentiellen Appendix-NET. Da empfiehlt man nach bestimmten Gesichtspunkten, die sich nach der Größe des Tumors richten, nach der Gefäßinvasion und so weiter, eine Hemikolektomie rechts. Auch das ist bei vielen Patienten nochmal eine sinnvolle Empfehlung, das zu machen.
Okay, aber nochmal die Kurzbotschaft ist jetzt wieder für die Kollegen, die das nicht täglich machen. NET heißt nicht automatisch großes Drama. Nein. Wie in vielen anderen Tumorentitäten wir auch in den letzten 5 bis 10 Jahren gelernt haben, dass ein Watch and Wait durchaus sinnvoll sein kann. OPs können eine Option sein, wobei die Größe oder auch Lokalisation und lokale Komplikationen dann häufiger die Indikation sind. Aber prinzipiell ist es kein Problem, wenn man auch mal ein bisschen länger abwartet. Und wenn du jetzt sagst, es ist irgendein Kriterium, Größe ist mehr oder ich bin dann jetzt doch Richtung G2, wo ich gehe, wie ist dann der Therapiealgorithmus, wenn es jetzt keine, sag ich mal, resektablen Befunde sind?
Einen kleinen Punkt würde ich gerne noch machen, weil das gerade die Gastroenterologen trifft. Und zwar sind das die Magen-NET Typ 1, also Super. Die auf dem Boden einer chronisch atrophen Gastritis. Das sind Patienten, die nicht operiert werden müssen. Also es gibt Magen-NET auch Typ 2 und Typ 3. Also wenn Sie etwas finden bei einer Endoskopie, was zwar NET heißt, aber nicht auf dem Boden einer atrophen Gastritis ist und auch nicht G1, dann schicken Sie diese Patienten gerne zu einem Onkologen für die weitere Behandlung. Alles, was auf dem Boden einer atrophen Gastritis ist und G1 und kleiner als 1 cm, und das ist ja, wenn man ehrlich ist, schon sozusagen ziemlich groß, dann kann man das einfach in Ruhe lassen und den Patienten einmal im Jahr endoskopieren und nur alles abtragen, was größer ist als 1 cm, und die Patienten bitte beruhigen. Ich habe nicht selten Patienten vor meinem Schreibtisch sitzen, die denken, sie hätten Magenkrebs. Ja. Und tatsächlich ist das aber harmlos. Es gibt keine Todesfälle, keine berichteten und in der Regel metastasiert das auch nicht. Gut, jetzt
genau so einen Patienten hatte ich gerade vor 3 Wochen. Großes Drama, alle aufgeklärt und die Erleichterung war groß bei dem sogar noch dann älteren Patienten, dass man da jetzt nicht eine riesen Magenoperation machen müsste.
Richtig, genau. So, wenn man systemisch behandelt bei den G1-Tumoren, sind die Somatostatin-Analoga die Basis der Therapie. Das ist auch da kann man die Patienten beruhigen. Es ist zwar ein Tumor, aber man macht keine Chemotherapie. Das funktioniert gar nicht. Dafür wächst der Tumor viel zu langsam. Die bekommen Somatostatin-Analoga alle 4 Wochen injiziert. Je nach Präparat gibt man das tief subkutan oder intramuskulär. Eins der Präparate ist sogar für eine Selbstinjektion zugelassen, wobei ich, bevor ich dem Patienten das sage, einmal mir die Spritze angucken würde. Das frage ich mich nämlich nach wie vor, wie man das wirklich macht. Prinzipiell zugelassen ist es aber. Und das ist eine Therapie, mit der ganz viele Patienten auch im metastasierten Stadium viele Monate bis sogar Jahre stabil bleiben. Mhm. Aufklären muss man über eine Gallensteinentstehung bei diesen Patienten und über die Röhren, die auftreten können. An sich wird es aber extrem gut vertragen. Mhm. Und wenn wir dann zu den höher proliferativen Tumoren kommen in der Erstlinie, ist es so, dass es das Everolimus gibt als Therapiemöglichkeit, auch in Studien getestet und eine zugelassene Therapie. Man kann über die PRT diskutieren, die wir ja eben auch schon angesprochen haben, also eine Peptidradiorezeptortherapie, die eigentlich in großen Stellenwert in, ab der Zweitlinie hat, aber immer mehr in frühere Linien rückt, auch da mittlerweile mit guten Daten. Und wenn man höher proliferative Tumoren hat, die nicht SSTR-positiv sind in der PET-CT, dann kann man oder sollte man tatsächlich irgendwann auch über eine Chemotherapie sprechen.
Und wann sind für dich bei den höhergradigen platinhaltigen Therapien sinnvoll und wann seid ihr eher zurückhaltend?
Also Platin wurde früher reflexhaft bei G3-Tumoren gegeben. Deswegen war es so wichtig, dass wir am Anfang nochmal über diese Unterscheidung und diese Einteilung gesprochen haben. Denn mittlerweile weiß man aus großen, vor allem retrospektiven skandinavischen Fallserien, Studien, dass Platin tatsächlich erst ab dem Ki-67-Index von über 55% überhaupt gut wirkt. Also es ist sogar so, dass wenn man Patienten mit einem Ki unter 55% mit einer platinhaltigen Therapie, also das klassische Carbo-Eto, Cis-Eto behandelt, dass das schlechter läuft für diese Patienten, dass man ihnen also sozusagen aktiv schadet im Vergleich zu Temozolomid und Capecitabine, was die Wahl wäre. Das ist nicht zugelassen. Man hört manchmal von Kollegen aus kleineren Häusern, dass die sich die Kostenübernahme bestätigen lassen von der Krankenkasse. Wir geben das so, die meisten größeren Zentren geben es wahrscheinlich so. Aber man muss eben einmal sagen, Temozolomid hat formal keine Zulassung für diesen Tumor, wird aber verwendet, wird auch in den Leitlinien empfohlen. Und dann würde man eben Temozolomid Capecitabine machen bei Patienten mit einem Ki-67 unter 55% bei guter Verträglichkeit und auch extrem guten Ansprechraten.
Und jetzt die übliche Frage bei onkologischen Therapien. Du hast den Algorithmus gesagt, du hast die verschiedenen Klassen von Substanzen und Therapieoptionen im Verlauf gezeigt. Ich habe ja viele ungeduldige Patienten, die dann fragen, geht nicht irgendwie all in? Also warum kann ich nicht nuklearmedizinische Sachen mit intensiven Chemotherapien verbinden und bei allen anderen Tumoren gebt ihr doch irgendwie eure Immuntherapien? Was kriegt so ein Patient in Frankfurt zur Antwort?
Dass das eine ganz interessante Frage ist, die man bestimmt diskutieren kann, weil tatsächlich beim NET es so ist, dass nicht alle Metastasen häufig den gleichen Ki-67-Index haben. Und wenn man so einen Patienten hat, der so eine Art Mosaik hat, dann muss man tatsächlich überlegen, ob man nicht verschiedene Therapiemöglichkeiten kombiniert. Also man hat nicht selten zum Beispiel Patienten mit einem Ki-67-Index, bei dem man eine Chemotherapie machen würde, der aber ein Karzinoid-Syndrom hat. Das heißt, diese Patienten bekommen die Somatostatin-Analoga zusätzlich, um die Symptomatik zu bekämpfen. Und was jetzt die Kombination anbelangt aus zum Beispiel PRT und Chemotherapie, machen wir das selten auch, aber das ist extrem toxisch. Und wir waren da früher, so vor 10, 15 Jahren, etwas großzügiger. Und auch das wird kontrovers diskutiert. Aber aus unserer eigenen Erfahrung haben wir mehrere Patienten gesehen mit schweren toxischen Knochenmarksschäden im Verlauf. Also Patienten, die zum Beispiel erst eine Chemo bekommen haben über mehrere Zyklen und dann eine PRT oder andersrum oder abwechselnd. Schwerste toxische Knochenmarksschäden bis hin zu einer Aplasie, sodass wir da sehr vorsichtig sind und wirklich gut gucken, wie der Patient regeneriert hat nach der Chemotherapie zum Beispiel und darüber auch aufklären. Es gibt bei der PRT ein Risiko, ein Lebenszeitrisiko, ein MDS oder sogar eine Leukämie zu entwickeln. Wir haben auch Patienten, die ein MDS entwickelt haben. Das heißt, das muss man im Kopf haben, wenn man sagt, man möchte maximal aggressiv therapieren.
Und gibt es Daten zu Immuntherapien?
Immuntherapiedaten sind extrem schlecht. Das ist kein Standard, zumindest nicht für die gastrointestinalen NET. Ist es weder zugelassen, noch gibt es Daten, die dann Standard haben. Was man aber machen sollte, ist bei allen seltenen NET oder auch bei den höhergradigen machen wir ein NGS. Und wenn wir da sehen, dass eine Tumormutationslast hoch ist oder eine Mikrosatelliteninstabilität vorliegt, also ich habe zum Beispiel eine Patientin, die hat einen NEC mit einer Mikrosatelliteninstabilität, dann kann man natürlich Immuntherapie beantragen bei der Krankenkasse. Das sind Einzelfälle, es lohnt sich aber da zu schauen. Und was sich auch lohnt zu schauen, ist, Patienten können unter dem Temozolomid eine hohe Mutationslast entwickeln, sekundär. Das heißt, da lohnt es sich unter Umständen nochmal zu biopsieren und da auf die Suche zu gehen. Dann hat man nämlich Optionen auch mit einer doppelten Checkpoint-Blockade. Auch das sind aber Einzelfälle.
Also Christine, total spannend. Vielen Dank für diese Reise durch Diagnostik und therapeutische Möglichkeiten bei neuroendokrinen Tumoren und neuroendokrinen Karzinomen. Ich habe viel gelernt und mal wieder, dass wir von immer weitergehenden personalisierten Konzepten in der Gastroenterologie reden und dass das natürlich insbesondere die gastrointestinale Onkologie betrifft und auch hier bei dieser Tumorentität, die ja unser Alltag ist, wo wir immer wieder Patienten sehen, hast du das wunderbar aufgezeigt. Auch die Botschaft, nicht jeder Befund G1 ist gleich eine Katastrophe, dass wir da viele Menschen einfach auch beruhigen können. Ja. Umgekehrt bei den aggressiven Verläufen gibt es Therapieoptionen, die aber eben auch personalisiert umgesetzt werden können. Und da ist wie immer die Botschaft, kontaktieren Sie die entsprechenden Zentren, die dann die großen Erfahrungen haben.
Ja, absolut.
Gibt es von deiner Seite noch eine Schlussbotschaft an die Hörer des Gastrogeplauders?
Denken Sie an neuroendokrine Tumoren, wenn Sie Patienten mit einer Karzinoid-Symptomatik sehen. Das haben wir jetzt noch nicht berührt. Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Termin.
Ja.
Denken Sie dran, wenn Sie Durchfälle, Flasch- und Lebermetastasen haben und schicken Sie die Patienten wirklich gerne an Zentren, denn es sind seltene Tumoren und es ist eine komplexe Behandlung und es muss interdisziplinär erfolgen. Ja.
Das ist die, ich glaube, ganz wichtig, dass in der Tat werden wir im Verlauf sicherlich das Thema auch noch mal aufgreifen. Vielen Dank und viele Grüße nach Frankfurt. Und liebe Hörer des Gastrogeplauders, liebe Hörerinnen des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns wie immer gewogen. Wir freuen uns auf Anregungen, wir freuen uns über Themenvorschläge, die wir gerne auch hier berücksichtigen. Und wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg in Ihrem beruflichen Schaffen und auch darüber hinaus. Tschüss und nochmal Grüße nach Frankfurt.
Grüße zurück.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.